So ganz ohne Ablage geht es dann doch nicht. 2019 stand unter diesem Motto, unter dieser Jahreslosung, Frieden. Und ich hoffe, ihr alle hattet ein sehr, sehr friedvolles Jahr. Aber ich weiß, dadurch, dass ich mich mit Menschen unterhalten habe, dass einige von euch durch sehr stürmische Zeiten mussten. Und selbst wenn man diesem Frieden nachgejagt ist, kommt es am Ende des Jahres vielleicht so zu diesem Schluss, dass man sagt, auf einiges hätte ich echt verzichten können in diesem Jahr. So ähnlich ging es auch David. David, der diese Worte gesagt hat, unsere Jahreslosung, die hängt ja hier noch vorne. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Und David hat diese Worte gesagt. Und immer wieder musste er ja in seinem eigenen Leben erleben, dass, obwohl er Frieden suchte, Probleme bekam. König Saul hatte versucht, ihn immer wieder zu töten, ihn umzubringen. Und David hatte sogar mehrere Male die Chance, sich zu rächen. Die Chance, König Saul umzubringen. Aber er tat es nicht. Er suchte Frieden. Er suchte Frieden und jagte ihm nach. Und trotzdem musste er erleben, wie Saul nicht davon abließ, ihm nach dem Leben zu trachten. Und so ging es immer wieder eine kurze Zeit gut, aber dann wurde König Saul aggressiv und versuchte David zu töten. Und man kann das Ganze nachlesen im 1. Samuel-Buch. Schließlich floh David. Er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Er musste weg von König Saul. Und er floh. Er floh, aber wohin? Und er kam auf eine nicht so clevere Idee. Er floh zu den Feinden Israels, in das Gebiet Gad, zu einem König, der nur eins vorhatte, Israel auszurotten. Und als er da jetzt im Königreich Gad war, bei den Feinden Israels, da sahen ihn die Menschen und dachten, den kennen wir doch. Ist das nicht von dem dieser Schlager, der überall gesungen wird, dieses Lied, das man überall hört, da heißt es doch, warte mal, wie hieß es denn noch? Ach ja, Saul erschlug Hunderte, aber David erschlug Zehntausende. Und das war damals ein Schlager, der ging durch überall, von jedem Dach konnte man dieses Lied hören. Und sie sagten, wow, das ist doch David. Und diese Popularität und diese Fangesänge für David halfen ihm jetzt in der Situation gerade nicht. Ihr müsst euch ja vorstellen, er war ja der Feind schlechthin für die Leute dort in Gad. Und jetzt sagten sie, das ist er doch. Und so kam das auch vor den König von Gad, Abimelech. Und er fuhr davon. Und so wusste David nichts weiter, sich zu helfen, und hat sich wahnsinnig gestellt. Er hob die Hände und rannte gegen die Pforte der Tür und er sabberte und stellte sich verrückt. Und er tobte, wie gesagt, darum. Und ich liebe die Reaktion des Königs Abimelech darauf. Da heißt es nämlich dann, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Hab ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen auch noch hierher zu mir bringt? Sollte er in mein Haus kommen? Ich liebe diese Reaktion. Er sagt schon, ich habe genug Irre um mich herum. Da brauche ich nicht noch einen mehr. Und so wird Davids Leben verschont und gerettet. Und in dieser Situation schrieb David jetzt folgenden Psalm, aus dem unsere Jahreslosung ist, nämlich Psalm 34. Und ich möchte ihn uns lesen. Da heißt es, Psalm 34, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von all meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Meine Kinder, kommt und hört mir zu. Ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen im Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihm um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nah, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Denn der Herr beschützt ihn vor Unheil. Nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben. Und wer die hasst, die auf den Herrn vertrauen, wird bestraft. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jedem, der auf ihn vertraut, wird er vergeben. Amen. David hat diesen Psalm geschrieben, als er das erlebt hat. Verfolgt, auf der Flucht, vor dem König, also vor dem Feind. Und David weiß, dass wenn er jetzt auf den Stress mit Saul, auf diese brenzlige Lage in Gat, wenn er nur darauf schaut, was alles schiefgelaufen ist, was ihm alles Stress bereitet, wenn er nur auf die Probleme und Sorgen guckt, dann wird er in ein tiefes Loch fallen. Diese negativen Gefühle werden ihn runterziehen, dass er letztendlich verzweifelt. Der eigene König hasst ihn und trachtet ihn nach dem Leben. Und er selber ist nur knapp mit dem Leben davongekommen und hat dabei noch nicht mal gekämpft. Er war ja ein großer Kämpfer, sondern vor Abimelech hat er nicht gekämpft, sondern er hat sich bekloppt gestellt. Da kann man sich ja noch nicht mal mit Ruhm bekleckern, wenn man sagt, wie bist denn du da weggekommen? Ich habe mein Schwert gezogen und alle niedergemetzelt. Nein, er musste sagen, ich habe mich doof gestellt. Dann haben sie mich gehen lassen. Da würde aber keiner sagen, ja, super gemacht, sondern man würde den angucken und sagen, na Mann, David, Hauptsache es hat geholfen. Also ich vermute, am Ende des Jahres hätte David wohl sich auch etwas anderes gewünscht, wenn er da zurückguckt. Aber David jammert nicht. David reagiert anders. Er schaut nicht auf seine Schwierigkeiten, nicht auf die Probleme. Er schaut nicht auf die brenzlige Situation, sondern wir lesen in diesem Vers, was tut er in diesem Psalm? Was tut er als zu Anfang? Er lobt Gott. Er lobt Gott, er dankt Gott, er preist den Herrn. Er rühmt den Namen. Er macht sich bewusst, dass der Herr ihn aus all diesen lebensbedrohlichen Situationen herausgeholt hat. Er hat ihn errettet. Der Herr hat ihn errettet. Als er so auf den Herrn schaut und was dieser für ihn getan hat, dann stellt er plötzlich in Vers 6 fest, die von Gott Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Wenn wir auf Gott schauen und nicht auf die Probleme, nicht auf die Sorgen, dann werden wir strahlen vor Freude. Und das, was wir vielleicht lieber verschweigen würden, dass man sich da und da vielleicht bekloppt dargestellt hat, anderen gegenüber, dafür müssen wir uns nicht mehr schämen. Weil der Herr uns errettet hat und nicht wir selber. Und das ist so eine große Verheißung, wenn wir auf den Herrn schauen. Frage heute Abend ist nur, wo schaue ich hin? Es kommt also auf den Fokus drauf an. Wo schaue ich hin? Auf meine Probleme, auf meine Sorgen, auf mein Bankkonto, auf meine Beziehungen? Wo schaue ich hin? Und da schaue ich hin zum Herrn. Und dann werde ich anfangen, obwohl vielleicht alles andere nicht so rosig aussieht, werde ich strahlen. Worauf schaust du am Ende des Jahres? Auf das, was du geleistet hast? Auf die Schwierigkeiten und Probleme, auf die Schicksalsschläge, die du erleiden musstest? Oder schaust du auf Jesus, der dir aus allen deinen Nöten 2019 geholfen hat, ob du es gemerkt hast oder nicht? Der dich errettet, der dich versorgt hat mit allem, was du brauchst. Und du immer wieder seine Freundlichkeit und Güte erleben durftest. Da heißt es hier auch in diesem Psalm, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und wir dürfen das erleben. Wir dürfen das erleben, obwohl wir das gar nicht verdient haben. Kümmert sich der Herr so um uns. Ausrichten auf Gott, auf ihn schauen. Und von dieser Sichtweise will David jetzt zeigen, dass es auf, worauf es wirklich drauf ankommt, nämlich im Vers 12, da sagt er, meine Kinder, kommt her zu mir, ich will euch etwas, hört mir zu, ich will euch etwas lehren. Denn wir könnten ja jetzt kommen, wenn es alles nur auf Gott drauf ankommt, ne? Dann kann ich mich ja zurücklehnen, Füße hochlegen und sagen, der Herr wird schon machen. Ich brauche gar nichts machen. Ich sitze jetzt hier rum. Aber David kommt zu dem Schluss, dass er sagt, ich will euch etwas lehren. Nämlich die Furcht des Herrn, heißt es hier in Vers 12. Die Neue Leben-Übersetzung sagt, ich will euch lehren, dem Herrn ernst zu nehmen. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, dass ich Angst vor Gott habe. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass ich weiß, wer Gott ist und was er kann. Und die Furcht des Herrn bedeutet, dass ich weiß, wer ich bin und was ich kann, beziehungsweise was ich nicht kann. Und das bedeutet die Furcht des Herrn, dass es mir bewusst ist, in meinen Schwierigkeiten, Sorgen und Probleme, was Jesus für mich tun kann, was der Herr für mich tun kann und was ich, wovon ich lieber meine Finger lassen sollte. Und hier heißt es dann, ich will euch lehren, die Furcht des Herrn. Also es ist nicht etwas, was mir über Nacht zufällt, sondern ich muss es lehren. Wer von euch kann denn Fahrrad fahren? Und das war ja dann auch so, eines Morgens, als ihr vielleicht so 6, 7, 8 Jahre alt wart, seid ihr aufgewacht, habt vielleicht zum Geburtstag ein Fahrrad bekommen und ihr habt euch raufgeschwungen und seid gleich losgefahren. Ja. Gegen nächsten Baum. Oder seid gleich umgekippt vielmehr. Lehren, man musste Fahrrad fahren lernen. Und jemand hat es euch beigebracht. vielleicht Stützräder oder festgehalten und dann trete und dann noch nebenher gelaufen und festgehalten. Und die eine oder der andere hat gar nicht gemerkt, dass Mama oder Papa oder Onkel oder wer auch immer, der hat schon losgelassen. Du bist schon selber gestrampelt dabei. Und dann hast du einen Schreck gekriegt. Ich fahr selber. Und dann bums, bist du auf die Nase gefallen. Und dann hat man dich wieder genommen und wieder aufgestellt, raufgesetzt und gesagt, so, jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann hat es geklappt. Und das ist mit all dem, wo wir lernen, so. Man sitzt da auf dem Fahrrad, bis man runterfällt auf die Nase. Manchmal kriegt man blutige Knie oder blutige Nase oder was auch immer. Manchmal geht es gut. Aber so ist das auch, wenn wir die Furcht des Herrn lernen. Es geht gut, dass ich weiß, wer Gott ist und ich vertraue ihm total, bis die nächste Katastrophe in meinem Leben passiert. Und dann denke ich, jetzt muss ich selber richten, jetzt muss ich selber hinkriegen, jetzt muss ich die Arme hochkrempeln und es richten. Oder ich gebe gleich ganz auf und sage, ich werde es nie lernen. Das wäre die schlimmste und schlechteste Sache. Aber die Furcht des Herrn zu lernen bedeutet, dass ich immer wieder rauf auf den Sattel und wieder los, auch wenn die Knie noch wehtun. Und so ist es auch mit der Furcht des Herrn. Wenn ich entdecke, ich habe es nicht gerafft, auf Gott zu vertrauen. Ich habe es nicht geschafft, 2019. Ich habe wieder mein eigenes Ding durchgezogen. Dass ich zu Gott zurückkomme und sage, ich will auf dich schauen. Ich will auf dich schauen. Und David sagt, es lohnt sich, wenn wir die Furcht des Herrn in unserem Leben haben, wenn wir wissen, was Gott für uns tun kann. Denn da heißt es, wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Wollt ihr gut leben und schöne Tage sehen? In Vers 13. Und das ist die Motivation auch. Ja, das wollen wir, das will doch jeder von uns. Und deswegen dürfen wir auf den Herrn schauen, was er kann. Und in der Gottesfurcht unser Leben führen. Und es ist halt nicht nur so, dass Gott mir alles zufallen lässt, sondern David nimmt uns mit und sagt, pass auf, du kannst hier auch Dinge tun, damit das Leben gelingt. Und dann fängt er mit Vers 14 an und sagt, hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Worte haben Macht. Entweder verletzen sie oder sie ermutigen. Entweder sie bauen auf oder sie reißen ein. Und David sagt, wenn du ein gutes Leben haben willst, dann pass auf, was du sagst und wie du anderen Menschen begegnest. Du hast die Fähigkeiten, Menschen aufzubauen und zu ermutigen. Oder aber du wirst genau das Gegenteil tun. Verletzen und einreißen. Und dann in Vers 15 sagt er einfach so eine ganz simple Aufforderung. Lass doch das Böse. Tu das Gute. Und ich finde das einen guten Rat, wenn du dich irgendwie entscheiden musst für irgendwas, musst du dich fragen, ist das gut oder ist das böse? Und dann ist schon der Drops gelutscht, dann weißt du schon, wie du dich zu entscheiden hast. Lass das Böse, tu das Gute. Und nun kommt unsere Jahreslosung und da heißt es, suche Frieden, suche Frieden. Und weißt du, dass Frieden drei Dimensionen hat. Frieden einmal mit den Menschen um dich herum. Und wie Hans-Hugo vorhin gebetet hat, wir haben so lange Frieden in unserem Land. Äußerlichen Frieden. Halleluja, das ist ein Geschenk. Und wir müssen noch weiter versuchen, diesen Frieden aufrechtzuerhalten bei all den linken und rechten Extremisten, die wir in unserem Land haben, dass wir den Frieden suchen und den Frieden verkünden. Also den Frieden im Großen und den Frieden auch im Kleinen, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, in unseren Kreisen und Gruppen, dass wir den Frieden suchen. Das ist die erste Dimension, den Frieden mit anderen. Aber dann gibt es auch den Frieden mit dir selber. Und die anderen merken das um dich herum, wenn du nicht im Frieden mit dir selber lebst, wenn du dich selber nicht leiden kannst, wenn du selber denkst, was bin denn ich eigentlich für jemand? Natürlich ist klar, dass wir alle Sünder sind, aber wir sind auch von Gott, wir sind von Gott geschaffen, von Gott begabt, von Gott geliebt. Und wenn ich nicht selber Frieden mit mir habe, dann werden die anderen um mich herum auch merken, was ist das für ein Stinkepeter. Es ist nicht schön, mit dem zusammen zu sein, sondern Frieden haben. Und da kommt die dritte Dimension ins Spiel, nämlich Frieden mit Gott haben. Und dazu ist Jesus gekommen. Das ist die Weihnachtsbotschaft, dass mit Jesus Frieden in dein Leben kommt, den du selber nicht hinbekommst. Frieden mit Gott haben. Und dann komme ich nämlich zum Frieden mit mir selber, dass ich weiß, ich kann ja gar nicht so leben, wie Gott es will, aber Gott liebt mich trotzdem und Gott hat mich erschaffen und Gott hat mich begabt und Gott liebt mich und Gott verändert mich. Und das sind diese drei Dimensionen des Friedens. Frieden mit den anderen, Frieden mit mir und Frieden mit Gott. Und das sollen wir suchen, tagtäglich. Und wir sollen es nicht nur suchen. Wir sollen nicht nur sagen, ich würde ja Frieden mit dem anderen haben. Ich würde ja gerne mit dem im Frieden leben, aber der andere muss sich doch mal bewegen. Es geht nicht nur um das Suchen, sondern es geht auch um das aktive Jagen. Und hier meine ich nicht dieses Jagen, was in Deutschland sehr beliebt ist. In den Wäldern sieht man das immer. Das sind diese Hochsitze, kennt ihr die? Aus Holz gemacht. Und da steigen dann in der Dämmerung morgens oder abends die Jäger drauf, haben einen heißen Kaffee dabei oder irgendwas anderes. Und dann warten sie in der Dämmerung mit ihrem Fernglas und dem Gewehr, dass irgendwas kommt. Und wenn dann was kommt, dann wuff, wird es angeschossen oder erschossen oder wie auch immer. Und darum geht es nicht beim Jagen, so wie das hier gemeint ist. Jagen ist etwas Aktives eigentlich, nicht da oben auf dem Jagdsitz sitzen, sondern es bedeutet eine Bewegung hin zum anderen, dass ich mich hin zu ihm bewege, meine eigene Position verlasse und zum anderen hingehe. Das meint das Jagen nach Frieden hier. Ich gehe nicht dahin, um ihn abzuknallen, sondern um das wieder herzustellen, was kaputt gegangen ist. Eine Beziehung, Vertrauen, meine Kommunikation und so weiter und so weiter und so weiter. Eventuell ist dem einen oder der anderen das gelungen, in diesem vergangenen Jahr Schritte des Friedens zu gehen. Und das ist wunderbar, wenn du das geschafft hast, auf Menschen zuzugehen, die Hände zu reichen, wieder Beziehungen zu kitten, wieder heil zu machen. Es ist wunderbar, wenn das passiert. Aber dieser Psalm hat auch noch einen dritten Teil. Und David weist darauf hin, dass Gott auf der Seite der Gerechten zu finden ist. Gott ist auf der Seite der Friedensbringer, könnte man auch sagen. Und hier finden wir auch zum Schluss zwei Verheißungen für 2019, aber noch viel mehr, auch zwei Verheißungen für 2020. Und da heißt es dann im Vers 19, dass er die Herzen derer, die 2019 gebrochene, zerbrochene Herzen hat, dass er sie verbinden will, dass er sie heil machen will. In Vers 19. Hier in der neuen Lebensübersetzung heißt es, der Herr ist allen nah, die verzweifelt sind. Und wenn du heute hier sitzt und ein zerbrochenes Herz hast, dann lass dir sagen, Gott ist dir nah. Und er will dein Herz heilen. Und er ist der Erretter von den Leuten, die den Mut verloren haben. Und dann spricht David als Prophet über den Messias, der kommt, über Jesus. Für alle die, die verzweifelt sind, über sich, über das Leben, über andere, die zerbrochene Herzen haben, die wissen, ich hab's vergeigt 2019, ich hab's nicht hingekriegt. Und dann spricht dieser Psalm von dem Gerechten in Vers 20 und 21. Und da heißt es, dass diesem Gerechten alle Gebeine bewahrt werden. Ganz komischer Vers. Kein Knochen wird zerbrochen werden an diesem Gerechten, der kommt. Und damit ist Jesus gemeint. Und als Jesus am Kreuz starb, damals war das gang und gäbe, die Leute, wo es zu lange gedauert hat, die am Kreuz sterben mussten, denen hat man einfach die Beine gebrochen, damit sie schneller sterben. Und bei Jesus musste man das nicht machen, denn er war verstorben vorher. Und da sehen wir diese Verheißung, die bei David kam, dass dem Gerechten nicht die Beine gebrochen werden. Und da ist dieser Hinweis auf das Kreuz schon, dass der Gerechte Gottes am Kreuz sterben wird. Und dieses Kreuz wird die Schuld aller Menschen vergeben. Und so sagt David dann durch den Heiligen Geist in Vers 23, die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben werden. Und das gilt uns heute, als wir jetzt, wenn wir jetzt heute in 2020 hineingehen, dass wir als Vergebene, als Befreite von unserer Schuld in das neue Jahr gehen dürfen. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich das Abendmahl feiern, dass es uns bewusst macht, wir dürfen all unsere Schuld, all das, was uns kaputt gemacht hat, was wir kaputt gemacht haben, das dürfen wir alles bei Jesus an sein Kreuz ablegen. Und wir dürfen die Vergebung empfangen. Und wir dürfen als Befreite in ein neues Jahr gehen. Und so haben wir heute gehört von dem richtigen Fokus, den wir brauchen. Und wir haben davon gehört, dass wir das richtige Handeln brauchen, dass wir auf unsere Worte achten sollen, dass wir Gutes tun sollen, uns vom Bösen abwenden und dem Frieden suchen und nachjagen. Und dass wir in diesem Lernprozess bleiben, der Furcht Gottes in unserem Leben. Und dass dieser Lernprozess auch 2019 weitergeht und wir uns nicht entmutigen lassen. 2020, danke. Amen. Amen. Lasst uns